paar Leute vorher schon begrüßt und ein paar noch nicht. Und deswegen mache ich es jetzt einfach mal so. Schön, dass ich bei euch sein darf. Wir haben da vorher gerade drüber geredet, wie diese Entwicklung ist, dass wir mit den verschiedenen Gemeinden uns gegenseitig besuchen, teilgeben und teilnehmen und uns einander freuen können. Vor einigen Jahren war das noch ganz anders. Da hat Jesus uns sehr beschenkt. Heute, Kolja hat schon gesagt, heute geht es um Israel. Heute geht es um die heilige Wurzel. Das ist das Thema, die heilige Wurzel. Ich lese aus Römer 11 die Verse 1 bis 16. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn ich bin auch ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Oder wisst ihr nicht, wie die Schrift sagt von Elia, wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Wie nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auserwählten aber haben es erlangt. Die anderen sind verstockt, wie geschrieben steht. Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird das Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt. Ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, so ist auch der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Hier haben wir das Thema, die heilige Wurzel. Ich habe gerade ein Problem, ich habe die ganze Zeit einen Hall. Vielleicht kommt es aus dem Himmel, aber vielleicht auch von hier, von der Technik. Ein bisschen weniger, das wäre toll, super. Oder muss ich das Mikro verbiegen am Bart vorbei? Haben wir vorher schon drüber geredet, aber gut. Die heilige Wurzel, nicht Ginseng. Diese Wurzel werden ja seit Jahrtausenden schon Heilkräfte zugeschrieben und viele Leute, die suchen so was Zauberhaftes, das ihnen Heilung und ewige Jugend und ewiges Leben ermöglicht. Aber darum geht es heute nicht. Den Segen Gottes und seine guten Gaben können wir niemals durch Zauberhaftes gewinnen. Der Segen Gottes ist immer Geschenk. Die heilige Wurzel, drei Gedanken. Warum Israel nicht untergehen wird. Das zweite, Israel, das Volk mit Handicap. Und das dritte, bist du ein Schadensprofiteur? Warum Israel nicht untergehen wird? Kann man die Widerspenstigen zähmen? Shakespeare hat ja mal so ein Gedicht, eine Geschichte geschrieben. In Römer 10, wo Paulus auch schon über Israel schreibt, schreibt er im letzten Vers, also direkt vor unserem Abschnitt, Vers 21, Zu Israel aber spricht Gott: Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Das widerspenstige Volk. Das wäre ja auch spannend, gell? Die Frage, ob sich Widerspenstige zähmen lassen, wenn wir an die Kindererziehung denken. Oder an die schwierige Verwandtschaft. Oder an die Nachbarschaft. Oder an die Gesetzesübertreter. Kann man die Widerspenstigen zähmen? Früher hat man gesagt, man muss bei den Kindern den eigenen Willen brechen. Werden sie so etwa zu starken Persönlichkeiten? Bin froh, dass diese Zeit vorbei ist. Und einige fordern, wir brauchen einen starken Staat. Ich bin sehr dankbar für die Organe in unserem Staat, die für Recht und Ordnung sorgen. Aber wir sehen in anderen Ländern, wie dort der starke Staat interpretiert wird, mit Einschränkung der persönlichen Freiheit, mit Gewalt gegen Andersdenkende. Wer will das? Wir können die Widerspenstigen nicht zähmen. Die Lösung ist, sie zu gewinnen. Die Lösung ist, sie zu gewinnen. Als Paulus den Römerbrief schreibt, sind seit Mose schon 1500 Jahre vergangen. 1500 Jahre, in denen das Volk Israel die meiste Zeit an Gott vorbeigelebt hat. Oder sogar gegen Gott gelebt hat. Und die Frage, die Paulus hier stellt im ersten Vers, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Diese Frage hat die Juden schon oft umgetrieben. Auch im 20. Jahrhundert, der Holocaust. Hat Gott uns verstoßen? Aber Paulus ist völlig vom Nein überzeugt. Das sei ferne. Paulus, was macht dich bloß so sicher? Und er sagt, schaut mich doch an. Ich bin der lebende Beweis. Ich lebe doch mit Jesus. Ich glaube doch an Gott. Ich bin doch gerettet. Für die Naturwissenschaftler unter uns, Paulus argumentiert hier wissenschaftlich. Der Spruch ist, eine These gilt so lange als wahr, bis sie widerlegt ist. Und sei es auch nur ein einziges Mal widerlegt. Also, irgendwann hat Isaac Newton das Gesetz der Schwerkraft gefunden. Nicht erfunden, nur entdeckt gefunden. Er hat einen Apfel fallen lassen und jedes Mal, wenn wir einen Apfel fallen lassen, geht er nach unten. Das ist das Gesetz, das ist bewiesen. So, angenommen, es würde jetzt passieren, dass ich einen Apfel loslasse und der fällt nach oben und wir haben einen Fleck an der Decke. Dann wäre dieses Gesetz widerlegt, muss nur einmal passieren. Und Paulus sagt, ich bin der Beweis dagegen, dass Gott sein Volk verstoßen hat. Die These wäre also, Gott hat Israel hinausgeworfen und er will nichts mehr mit Israel zu tun haben. Aber Paulus sagt, schaut mich doch an. Ich glaube doch an Jesus. Ich bin doch gerettet. Ich bin der Beweis, dass diese These nicht wahr ist. Und Paulus ist ja gar nicht der Einzige. Er erwähnt jetzt einfach noch ein Beispiel zur Zeit von Elia, vielleicht 800 Jahre vor Jesus. 7000 Leute, die gesagt haben, nein, wir lassen uns nicht verführen, anderen Göttern nachzufolgen. Warum Israel nicht untergehen wird. Paulus zeigt in Römer 9 bis 11, das wird sich also mal lohnen, das am Stück so zu lesen, Römer 9 bis 11, dass es gar nicht an Israel liegt, dass Israel nicht untergehen wird, sondern es liegt an der Treue Gottes. Entschuldigung, aber so geht es dann besser. Im Römer 11, im Vers 29, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott ist so unvorstellbar treu, da finde ich gar keinen Vergleich. Aber einen nennt der Paulus selber, der zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gott ist der treue Ehemann. Und Israel die untreue Ehefrau. Und wenn Israel sich an andere Götter wendet, dann bezeichnen die Propheten das als Ehebruch. Paulus nennt die Ehe als ein Beispiel für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, Epheser 5. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Jetzt können wir so ein bisschen ahnen, welch ein Drama eine Ehescheidung zwischen Christen ist. Wir geben damit der Welt ein Zeichen, nämlich Gott ist vielleicht doch nicht ganz so treu. Gott verstößt sein Volk oder sein Kind vielleicht doch, wenn es zu schlimm wird. Ach, ist das toll. Dankeschön. Aber die Bibel selbst betont, Johannes 1, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, nein, 1. Johannes 1, Entschuldigung, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Paulus im 2. Timotheusbrief, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir sündigen, wir tun falsche Dinge, aber wir wissen, wir dürfen damit zu Jesus kommen. Und Jesus weiß genau, dass wir gar nicht sündlos leben können. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Aber wenn wir sie bekennen, vergibt er sie. Das ist seine Treue. Warum Israel nicht untergehen wird? Weil Gott treu ist. Israel hat Zukunft, weil Gott ihm Zukunft gibt. Aber, jetzt kommt das Zweite. Israel, das Volk mit Handicap. Israel hat mit aller Kraft versucht, ein Gewicht zu heben, das zu schwer ist. Und was passiert, wenn du dich übernimmst? Was passiert, wenn du dich überhebst? Wir haben da gestern auf unserem Grundstück betoniert und dann habe ich auch so Betonsäcke mit 40 Kilo gelupft. Heute wieder mein Kreuz, das ist einfach so in einem gewissen Alter. Gell? Was passiert, wenn du dich überhebst, wenn du überheblich bist? Was passiert dann? Dann fährt sie in den Rücken, hast einen Hexenschutz, eine Zerrung, vielleicht sogar einen Bandscheibenvorfall. So schlimm ist es bei mir noch nicht. Das Problem haben wir aber, wir Menschen allgemein. Wir überheben uns am Projekt Gerechtigkeit. Wir wollen unsere Gerechtigkeit selbst schaffen. Wir wollen selbst gerecht sein. Selbstgerecht. Bis heute kein schönes Wort, selbstgerecht. Kapitel 9 schreibt Paulus, Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Also sagt Gott, wenn ihr nicht nach meinem Maßstab leben wollt, dann ziehe ich euch aus dem Verkehr. Warum? Damit ihr kein Unheil anrichten könnt. Wie geschrieben steht, Vers 8, haben wir das gelesen, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, dass sie nicht sehen und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Wart ihr schon mal in einer Falknerei? Wo die Greifvögel da so vorgeführt werden. Da sitzen die also auf der Hand des Falkners, der hat einen schönen Lederhandschuh, damit er sich nicht kratzt. Da sitzen sie und haben eine Haube auf dem Kopf über den Augen. Warum? Weil sie sonst gleich losfliegen würden und auf die Jagd gehen. Und wenn es mehrere wären, dann würden die sich gegenseitig gefährden. Die sitzen also so da mit ihrer Haube auf dem Kopf und sind ganz brav, ganz zahm. Aber wenn der Falkner entscheidet, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dann nimmt er die Haube ab und der Vogel fliegt los. Gott hat seinem Volk ein Handicap gegeben, damit er sein anderes großes Ziel erreichen kann, nämlich im Vers 25 schreibt der Paulus, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Gott hat seinem Volk ein Handicap gegeben, um uns zu retten. Ihr Lieben, Blindheit ist was Schlimmes. Und Taubheit ist auch was Schlimmes. Aber blind und taub zu sein, da waren die Leute früher aus der Welt der Sehenden und Hörenden ausgeschlossen. Die konntest du nicht erreichen? Oder wie willst du einem Taubblinden etwas erzählen oder erklären? Und wie sollen die Israeliten, denen die Augen und die Ohren zugehalten sind, wie sollen die in dieser Lage noch etwas von Gott erfahren können? Gott hat tatsächlich beschlossen, ich nehme euch die Möglichkeit, dass ihr etwas von mir hören oder lesen könnt. Israel, das Volk mit Handicap. Und dieses Handicap gibt Gott seinem Volk. Da zitiert Paulus, wie zu allem Überfluss, auch noch den David. Psalm 69. David spricht, lass ihren Tisch zur Falle werden und zu einer Schlinge und ihnen zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. So betete David über seine Feinde. Die haben auch zum Volk Gottes gehört, seine Feinde. Kann es sein, dass wir auch in unserem Beten vom Humanismus geprägt sind? Herr, segne alle Menschen. Herr, tu ihnen Gutes. Herr, hilf ihnen und so weiter und so weiter. Wir lernen von den Menschen der Bibel, dass wir auch ganz anders beten können. Herr, setze meinem Feind eine Grenze. Verhindere den Plan dieses bösen Menschen. Nimm ihm seine Macht. Oder sogar, hat mir mal ein Freund gesagt, habe ich gesagt, du, ich habe da so einen Menschen, oh, der hängt mir so dran, das ist so anstrengend für mich. Sagt er, du, dann bete doch zu Jesus, nimm mir diesen Menschen weg. Dann habe ich gesagt, oh, dann könnte es ja passieren, dass der stirbt. Dann sagt der Freund, ja, das könnte passieren. Dann habe ich gesagt, nein, so bete ich dann doch nicht. David betet so. Wie kann Paulus diese Gedanken bloß aushalten? Nein, er hält sie ja gar nicht aus. Vers 11, so frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Das sei ferne. Was tun mit dem Strauchelnden? Mit dem Stolperer? Was macht man mit dem? Gibt man dem noch einen Stoß, damit er auch sicher auf die Nase fällt? Gott erwartet etwas anderes von seinen Leuten. Jesus hat ganz anders gedacht, aber das kommt schon im Alten Testament. Denn Gott selber denkt auch anders. 3. Mose 19, du sollst dem Tauben nicht fluchen und sollst vor dem Blinden kein Hindernis legen. Denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, ich bin der Herr. Was hilft einem Menschen mit Handicap? Dem Blinden hilft die Blindenschrift. Dem Tauben hilft die Gebärdensprache. Es fasziniert mich immer, wenn ich jemanden sehe, der in Gebärdensprache übersetzt, bin ich ganz begeistert. Das sind Zeichen der Liebe, aber es sind doch immer Krücken. Und doch, wenn wir helfen können, dann ist es, dass wir ein Stück Himmel zu den Menschen bringen. Aber die wirkungsvollste Hilfe wäre was? Heilung, natürlich. Dass der Blinde wieder sehen und der Lahme wieder hören kann. Heilung. Und auch die kündigt Gott im Alten Testament schon an. Jesaja 42. Aber die Blinden will ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen. Ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen. Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckerige zur Ebene. Das alles will ich tun und nicht davon lassen. Ich will die Finsternis vor ihnen zum Licht machen. Und Jesus hat Heilung gebracht. Matthäus 11, das ist die Geschichte, wo Johannes, der Täufer, sitzt im Gefängnis und er schickt seine Freunde zu Jesus. Oh, Jesus, sag mal, bist du jetzt tatsächlich der, auf den wir warten, oder sollen wir doch nochmal auf einen anderen warten? Und dann sagt Jesus nicht einfach, natürlich bin ich's, Johannes, natürlich, glaub doch endlich an mich. Nein, er zitiert aus dem Alten Testament, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, und Armen wird das Evangelium gepredigt. Er zitiert da zwei Stellen aus Jesaja. Zwei Stellen über den Messias, über die Zeit des Messias. Und Johannes hat sich ausgekannt und hat verstanden. Jesus sagt, ich bin der Messias. Schau, Johannes, das sind doch die Zeichen. Ich bin der Messias. Sagt den verzagten Herzen, Jesaja 35, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. Und Jesaja 61 nochmal ganz ähnlich. Israel, das Volk mit Handicap. Und der dritte Gedanke, bist du ein Schadensprofiteur? Bist du ein Schadensprofiteur? Wir, meine Familie und ich, wir sind solche Schadensprofiteure. Du hast vorher gesagt, ich sei runtergekommen. Also ich bin nicht nur, weil die Abis sind auch 2 Meter höher. Das hat der Kolja gar nicht gemeint, vermutlich. Sondern ich bin heute von der Alp runtergekommen. Und weil auf der Alp die Nähereien eingegangen sind, haben wir unser Haus damals günstig erwerben können. Wir haben profitiert vom Schaden der anderen. Der Schaden der anderen war unser Glück. Bist du ein Schadensprofiteur? Schadenfreude ist keine biblische Tugend. Und da muss ich sehr mit mir kämpfen. Wenn jemandem eine Vase runterfällt und zerbricht, dann muss ich grinsen. Und wenn jemand im Winter sich auf den Hosenboden setzt, muss ich mir das Lachen verkneifen. Erst wenn Blut fließt, dann lache ich nicht mehr. Also, aber so wie ihr reagiert, ihr kennt es, das tröstet mich ein bisschen. Aber der Heilige Geist will uns doch ganz anders erfüllen. Kolosser 3, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen. Herzliches Erbarmen. Und Jesus ging der Zustand seines Volkes an die Nieren, Matthäus 9, als er das Volk sah, jammerte es ihn, und sie waren verschmacht, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Es jammerte ihn, sagt Luther. Es meint, es hat ihm die Eingeweide rumgedreht, es ist ihm auf den Magen geschlagen, an die Nieren gegangen, irgend sowas. Das hat ihn körperlich getroffen. Weshalb lässt Gott sein Volk Israel stolpern? Vers 11, so frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Weshalb kommen sie ins Straucheln? Doch nicht, weil Gott ein Zyniker ist, der sich am Leid der anderen freuen würde. Als unsere Kinder noch klein waren, das ist jetzt auch schon wieder ganze Zeit her, aber ich erinnere mich noch, da haben wir sie an der Hand genommen, wenn sie über die Straße gingen, und fest an der Hand genommen, damit sie sich nicht losreißen konnten. Wir haben es ihnen auch erklärt, die wollten sich trotzdem losreißen. Aber manchmal waren sie dann so ungestüm, als sie da unterwegs waren. Und dann sind sie doch gestolpert. Und was ist passiert? Ihr Eltern, ihr wisst es noch, was da passiert. Dann hingen die zwischen Himmel und Erde an unserer Hand. War doch toll. Wir haben die doch niemals absichtlich zu Boden geworfen, damit sie sich wehtun. Weshalb lässt Gott sein Volk Israel stolpern? Weil sie allein unterwegs sein wollen. Paulus und Barnabas sind in Antiochia unterwegs, in der heutigen Türkei. Und sie erzählen den Leuten die gute Nachricht von Jesus in der Synagoge, in der Kirche der Juden. Und dann bekommen sie die Ablehnung der Juden zu spüren. Und wie reagieren die beiden? Apostelgeschichte 13 steht das. Sagen sie, euch muss das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Und die Heiden sitzen dabei. Könnt ihr euch vorstellen, was denen passiert? Denen geht ein Strahlen übers Gesicht. Was? Wir dürfen jetzt an Gott glauben. Und deswegen schreibt Paulus hier im Vers 11, durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren. Wie verstehst du die Ereignisse in dieser Welt? Paulus öffnet uns den Blick für die Zusammenhänge hinter den Einzelereignissen. Was in dieser Welt geschieht, das ist eben kein Zufall. Zufall gibt es beim Würfeln, aber sonst nicht oft in dieser Welt. Und übrigens, gell, wer an Zufall glaubt, der braucht auch kein Mitgefühl zu erwarten. Der Zufall hat keine Gefühle. Der Zufall ist kalt und gleichgültig. Für den Paulus ist aber klar, Gott handelt und Gott denkt anders als wir Menschen. Wir denken des einen Freud, des anderen Leid. So wie da bei unserem Haus. Gell. Gott denkt, wenn mein Volk Israel schon nicht mit mir leben will, dann schenke ich die Rettung durch Jesus den anderen Völkern. Aber dann denkt Gott eben anders weiter als wir. Und wenn mein Volk Israel dann doch irgendwann wieder nach mir fragt, dann werde ich die Völker dadurch noch viel mehr beschenken. Was erwartest du von Gott? Erwarte immer das Beste. Wir können nie zu viel von Gott erwarten oder erbitten. Aber zu wenig, das passiert ständig. Israel ist das Volk mit Perspektive. Welch ein Segen wird das Volk Israel für die Menschen sein, wenn sie endlich an Jesus glauben. Wenn Israel endlich an Jesus glaubt. Paulus erwartet, Vers 15, er erwartet, dann kommt Leben aus den Toten. Dann kommt Leben in die Toten. Dann kommt neues Leben in diese Welt hinein. Da steckt diese Wurzel im Boden, der Baum ist gefällt, alleine die Wurzel ist noch da. Ich habe schon ein paar Bäume gefällt in meinem Leben und mit den Wurzeln zu tun gehabt und die rauszukriegen aus dem Boden ist ganz schön blöd. Gell? Also versucht man irgendwie ein bisschen tiefer abzuschneiden, dann ein bisschen Erde drüber und dann ist er versteckt. Und bei manchen Bäumen geht es gut, kommt nie mehr was. Und dann gibt es andere. Zum Beispiel einen Zwetschgenbaum haben wir gefällt und der treibt jedes Jahr wieder. Also wir sind dann umgezogen, wir merken es nicht mehr. Vorher sind wir immer mit dem Rasenmäher drüber. Diese Wurzel im Boden, die ist heilig, schreibt Paulus. Die Wurzel ist heilig. Die heilige Wurzel, das ist das Thema. Aber diese Wurzel ist doch nicht heilig an sich. Eben nicht wie der Ginseng oder der heilige Apfelsaft, habe ich jetzt gesehen, Werbung. Der heilige Apfelsaft oder das Heiligsblechle, das ist an sich heilig. Ja, das, nein, Heiligsblechle. Aber diese Wurzel ist doch nicht an sich heilig. Diese Wurzel ist heilig, weil Gott sie lieb hat. Ja, Gott hat diesen kümmerlichen Überrest von Herzen lieb. Und deshalb rettet er die Wurzel. Und er lässt neue Triebe aus ihr wachsen. Und wenn die Wurzel heilig ist, ist dann vielleicht einer dieser neuen Triebe auch heilig? Ist vielleicht einer von diesen Trieben auch heilig? Ihr seid arg schüchtern. Natürlich, wenn die Wurzel heilig ist, ist doch alles, was rauskommt, heilig. Alle neuen Triebe sind auch heilig. Wenn du an Jesus glaubst, weshalb darfst du dich dann heilig nennen? Und mehr noch, weshalb nennt Gott dich dann heilig? Weil er dich in diese Wurzel eingepfropft hat. In diese heilige Wurzel Israel. In diese Wurzel, die er lieb hat. Und du darfst dazugehören. Gott plant, ich rette mein Volk Israel. Ich schenke ihnen den Glauben an Jesus. Und dadurch tue ich der ganzen Welt Gutes. Israel ist schon lange ein Segen für die Welt. Israel ist besonders ein Segen für die Welt, weil Jesus, der Jude, für die Sünde der Welt bezahlt hat. Und Israel wird ein großer Segen für die Welt sein, wenn Israel an Jesus glauben wird. Und dann werden sie der Welt diese gute Nachricht weitersagen. Und dann wird Gott große Erweckung schenken. Eine Stelle dazu, Sacharja 8. So spricht der Herr Zebaoth: Zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Heute machen wir es umgekehrt. Heute laden wir die Leute ein: Wollt ihr nicht kommen? Wir erzählen von Jesus, wir machen Evangelisation. Und wir sind glücklich, wenn einer von 10 kommt. Dort wird es umgekehrt sein. Die werden betteln: Dürfen wir denn mit euch mit? Wann wird das sein? Das wird in dem sogenannten tausendjährigen Friedensreich sein. Wenn der Satan gebunden ist, dann wird Israel das Missionsvolk sein für die ganze Welt. Bist du ein Schadensprofiteur? Ja, aber bleib nicht dabei stehen. Bei diesen Perspektiven, die Gott uns aufzeigt, da bete mit für das Volk Israel. Bete mit, dass Gott ihnen diese Augenbinde und die Ohrenstöpsel wegnimmt. Bete mit, dass sie Jesus erkennen und an ihn glauben. Bete mit, dass Israel durch den Glauben an Jesus gerettet wird. Damit rennst du bei Gott offene Türen ein. Denn das hat er ja auch vor. Erwarte von Gott das Beste. Amen.